Randfiguren des Neuen Testaments, das war in den letzten Wochen das Thema, mit denen Caro und ich uns in unseren Predigten immer beschäftigt haben. Immer dann wieder mal aufgelockert von Predigten, mit Predigten über die 10 Gebote von Gregor. Herzlichen Dank dafür. Und du bist ja in nächster Zeit dann auch mal wieder dran. Das freut mich persönlich ganz besonders. Ich will jetzt noch mal einmal anschließen an die Predigtreihe, die Caro und ich hier miteinander weiterführen. Wir hatten uns beschäftigt mit, wer war da alles? Aquila und Priscilla, mit Barnabas, mit Junia, mit Timotheus, mit Luis und Eunike, die Großmutter und die Mutter von Timotheus. Ich möchte jetzt heute einen Schritt weitergehen und euch mit euch eine deutlich bekanntere Person aus dem Neuen Testament anschauen. Die Rede ist von dem Apostel Paulus. Paulus war in unserer Reihe ja schon mal uns begegnet im Zusammenhang mit dem Barnabas. Ich rufe uns das kurz in Erinnerung. Wir hatten vor ein paar Wochen gesehen, Paulus hatte in der Urgemeinde ja alles andere als ein Senkrechtstart. Er hatte Schwierigkeiten, überhaupt da erstmal anzukommen, überhaupt erstmal akzeptiert zu werden. Niemand glaubte so wirklich, dass Paulus zu Jesus gefunden hatte und alle gingen auf Abstand. Und in dieser Situation gab es nur einen, der zu ihm hinging und ihn aufnahm, und das war der Barnabas. Also im Zusammenhang mit Barnabas hatten wir hier den Paulus schon einmal gesehen. Und um diesen Paulus und seine Geschichte soll es heute so ein Stückchen gehen. Lasst uns mal damit beginnen, dass wir zunächst seinen Lebenslauf anschauen und seinen Werdegang betrachten. Wenn wir uns seine Wurzeln anschauen, werden wir bald bemerken, Paulus hatte gute Voraussetzungen, um in der damaligen Welt richtig Karriere zu machen. In Apostelgeschichte 23, Vers 6 lesen wir, dass Paulus aus vornehmem, gut situiertem Hause stammt. Sein Vater war ein Pharisäer, ein gebildeter, theologisch gebildeter der damaligen Zeit. Paulus selber kannte sich somit in der Tora, also dem Gesetz des Mose, und auch in der sogenannten mündlichen Tora, also in den Auslegungen verschiedener jüdischer Schulen der Tora, sehr gut aus. Dann weiter in Philipper 3, Vers 5 sagte er, ich wurde 8 Tage nach meiner Geburt beschnitten, wie es das Gesetz vorschreibt. Ich stamme aus dem Volk Israel und kann sogar meine Herkunft aus dem Stamm Benjamin nachweisen. Von Geburt an bin ich Jude, wie schon alle meine Vorfahren. Das heißt also, Paulus kann einwandfrei durch seine Ahnentafel nachweisen, dass er jüdischer Abstammung ist. Ja, sogar, dass er aus dem Stamme Benjamin kommt. Das war bei den Juden von ganz besonders großem Wert, denn es hatte in der babylonischen Gefangenschaft eine Vermischung der Juden mit Babyloniern gegeben und nur wer seine Abstammung zweifelsfrei nachweisen konnte, der wurde auch als reiner, vollwertiger Jude anerkannt. Weiter, nächster Punkt. Paulus hieß ja vor seiner Umkehr zu Jesus eigentlich Saulus und er ist damit benannt nach dem König Saul, dem ersten König, den das Volk Israel gehabt hat. Und das unterstreicht nochmal, wie stolz seine Eltern auf diese Abstammung waren. Das heben sie mit dem Namen nochmal so richtig heraus. Und das sind wir, das ist unser Sohn. Dann nächster Punkt. In Apostelgeschichte 22 lesen wir, dass Paulus außerdem auch das römische Bürgerrecht hatte. Das war zur Zeit der römischen Herrschaft ein unschätzbarer Vorteil. Wer es zu etwas bringen wollte und kein Römer war, der hatte eigentlich gar keine andere Chance. Der musste dieses Bürgerrecht irgendwie erwerben. Das konnte man, aber für viel, viel Geld. Also das kostete richtig was. Paulus hatte dieses Recht von Geburt an. In Apostelgeschichte 18 lesen wir dann weiter, dass Paulus auch eine sehr solide Ausbildung genossen hat. Zunächst einmal erlernt er den Handwerksberuf des Zeltmachers und danach hat er so quasi auf dem zweiten Bildungsweg sein theologisches Studium als Pharisäer durchgezogen. So das, was viele Leute heute noch ihren Kindern raten, ne? Mach erstmal was Ordentliches, mach erstmal was Handfestes, so Handwerk hat goldenen Boden und dann hinterher kannst du immer noch gucken, wenn du Künstler werden willst oder singen oder was weiß ich, das kannst du dann immer noch machen oder eben Theologie wie hier. Nur bei Paulus war es so, er studierte auch die Theologie, nicht einfach nur bei irgendeinem Lehrer, sondern er war Schüler des damals in der ganzen jüdischen Welt hochgeschätzten und berühmten Gamaliel. Also es gab keinen Zweifel daran, dass er die beste theologische Ausbildung genossen hatte, die man zu dieser Zeit überhaupt nur bekommen konnte. Vor diesem Hintergrund verstehen wir auch, wie der Lebensweg des Saulus von Tarsus sich fortsetzt. Er wird ein glühender Eiferer für das Gesetz. Er selbst sagt von sich in Apostelgeschichte 26, die mich von früher her kennen, können es bezeugen. Ich habe gelebt als ein Pharisäer nach der allerstrengsten Richtung unseres Glaubens. Lasst uns das an dieser Stelle hier schon mal einmal wahrnehmen. Paulus spricht hier also von verschiedenen jüdischen Schulen, verschiedene jüdische Richtungen des jüdischen Glaubens, und er bezieht sich dabei auf die Auslegung des mosaischen Gesetzes. Und diese verschiedenen Schulen von verschiedenen Rabbis, die legten die Gesetze des Mose auch unterschiedlich streng aus. Kurzes Beispiel, es gab da zum Beispiel die Schule Schamais, Rabbi Schamai. Die Schule von Rabbi Schamai legte zum Beispiel das Sabbatgebot sehr streng aus. Sie verboten fast jede Form von Tätigkeit, die auch nur im Entferntesten nach Arbeit aussah. So durfte nach dieser Schule auch kein Heilungsakt an einem Kranken geschehen, außer wenn Lebensgefahr bestand. Da gab es eine Ausnahme, aber sonst nicht möglich. Eine Vorschrift, die die Pharisäer dieser Schule dann ja auch einmal genutzt haben, um Jesus eine Falle zu stellen, ist vielleicht für einige von uns so ein Begriff. Da gab es doch irgendwie diese Geschichte, wo sie da ihm direkt einen Kranken mal zuführen am Sabbat, um mal zu gucken, na, was macht er jetzt, ne? Heilt er den? Obsiegt bei ihm das Mitleid? Dann hätten wir ihn gesetzlich gepackt. Also das war so diese ganz harte Schule, Rabbi Schamai. Dann gab es auch die Schule Hillels. Die Schule von Rabbi Hillel war flexibler und legte mehr Gewicht auf Barmherzigkeit und nicht so sehr auf den Buchstaben, sondern auf den Geist des Gesetzes. Das heißt, das möchte ich uns erst einmal deutlich vor Augen stellen, es gab schon damals innerhalb des Judentums eine sehr konservative, sehr strenge Auslegung und eine offenere, eine flexiblere Auslegung. Und Paulus sagt hier nun, ich war immer einer, der immer die strengere Variante benutzt hat. Gab es eine strenge und eine nicht ganz so strenge, habe ich immer die strengere benutzt und möglichst die allerstrengste. Mit anderen Worten, ich war ein 110-prozentiger. Ich wollte es unter allen Umständen in meinem Glauben richtig machen. Ich wollte in Glaubenssachen kein Risiko eingehen. Es geht ja immerhin um die Ewigkeit, nicht wahr? Hier wollte ich kein Risiko eingehen. Ich wollte in allen Fragen des Glaubens an Gott immer auf der sicheren Seite sein. Aber jetzt kommt ihm eines Tages zu Ohren, dass es da eine neue Glaubensrichtung gibt. Und diese Leute behaupten, dass so ein gewisser Jesus von Nazareth der Christus sei, der Messias, der von Gott gekommen war, um für die Menschen zu sterben und dann wieder aufzuerstehen und der damit uns nun die Gotteskindschaft als Geschenk anbietet. Das heißt, diese Leute, die sich Christen nennen, kümmerten sich jetzt wohl gar nicht mehr darum, was diese ganzen Gebötchen der Pharisäer nun hier aussagten. Sie versuchten gar nicht mehr, das einzuhalten. Sie wagten zu behaupten, dass mit diesem Jesus Christus das Ende des Gesetzes angebrochen sei, weil Jesus stellvertretend für die Menschen das ganze Gesetz erfüllt habe. Christus ist des Gesetzes Ende. Wer an ihn glaubt, der ist gerecht. Boah, können wir uns vorstellen, was in Saulus da abgegangen sein muss? Diese Leute und ihre Lehre stellten ja sein Pharisäertum, also eigentlich alles, wofür er immer gekämpft und was er gemacht hatte, seine ganzen Überzeugungen, letztlich seine ganze Glaubensgrundlage in Frage. Und für Paulus gibt es nun nur eine angemessene Reaktion. Er versucht diese Irrlehre, wie er sie nennt, und diese für ihn ja auch war, mit allen Kämpfen zu, mit allen Mitteln zu bekämpfen und auszurotten. Er betreibt Christenverfolgung in großem Stil. Aufgrund seiner Stellung bekommt er jetzt Vollmachten vom Hohen Priester, um Christen aufzuspüren, zu verhören und ins Gefängnis zu sperren. Und das heißt einmal von ihm in der Apostelgeschichte 9, Saulus verfolgte die Christen mit fanatischem Hass. Darum ließ er sich vom Hohen Priester in Jerusalem Beglaubigungsschreiben für die jüdische Gemeinde in Damaskus geben, die ihm beim Aufspüren von Christen behilflich sein sollten. Auf diese Weise wollte er die Christen, ganz gleich ob Männer oder Frauen, als Gefangene nach Jerusalem bringen. Ich möchte uns fragen an dieser Stelle, ist das nicht tragisch? Paulus will Gott dienen. Und er will es richtig machen. Mit ganzem Ernst. Die allerstrengste Richtung muss es sein. Er lebt nach diesem Grundsatz keine Kompromisse. Je strenger, desto richtiger. Aber nun müssen wir feststellen, Paulus hat sich dabei so sehr in seine Rechtgläubigkeit verrannt, dass er das genaue Gegenteil von dem tut, was Gott eigentlich von ihm will. Und das kommt erst da in Ordnung, als Saulus im späteren Verlauf seines Lebens Jesus vor Damaskus begegnet und dadurch zu Paulus wird. Das steht mit einmal über allem. Über der gesamten Entwicklung, dem gesamten Leben des Paulus. Lasst mich an dieser Stelle eine Anwendung für uns bringen. Wisst ihr, ich bin der Meinung, wir können aus diesem Werdegang des Paulus etwas erkennen. Nämlich dies: Wer im christlichen Glauben dadurch auf Nummer sicher gehen will, dass er immer den strengeren Weg wählt, den rechtgläubigeren Weg, den buchstäblichen Weg, den vermeintlich schriftgemäßeren Weg, der erlangt dadurch letztlich keine größere Sicherheit. Ganz im Gegenteil. Wir sehen bei Paulus hier sogar, dass es sich umgekehrt hat. Es besteht vielmehr die Gefahr, dass man sich dadurch in all dem, was man richtig machen will, von der Mitte des Glaubens entfernt. Denn das ist und bleibt allein die Person Jesus Christus. Wer die Sicherheit in seinem Glauben darin sucht, dass er, so wie Paulus es ja auch versucht hat, das Wort Gottes, die Heilige Schrift, möglichst genau, möglichst wörtlich, möglichst buchstäblich auszulegen und so zu leben, der läuft Gefahr, Jesus Christus, das lebendige Wort Gottes, dabei an den Rand zu drängen, aus dem Auge zu verlieren. Das bedeutet eine übersteigerte Rechtgläubigkeit verspricht uns eine Sicherheit, die sie am Ende gar nicht halten kann. Das bringt uns nicht mehr Sicherheit. Denn es ist eben nicht mein Hauptsach richtiger Glaube, der mich rettet, sondern Jesus Christus selbst. Jesus selbst und Jesus allein ist es, der mir Sicherheit und Heilsgewissheit schenkt und nicht meine in allen Punkten Hauptsache richtige Erkenntnis. Lasst uns doch nochmal schauen, was war denn das eigentlich Schlimme an Saulus Weg? Es war doch nicht seine jüdische Abstimmung, das war doch nichts Schlimmes. Es war auch nicht sein römisches Bürgerrecht. Toll, dass er das hatte. Er konnte sich viel freier dadurch bewegen. Es war ja auch nicht seine theologische Ausbildung. Man konnte jetzt ja auch nicht sagen, ja, was hat der sich auch so viel da mit der Tora beschäftigt? Das passt ja auch alles nicht. Ganz im Gegenteil, für seine Briefe und seine Argumente, für das, was wir heute noch von ihm haben, was er alles geschrieben hat an Gemeinden, da war das von unschätzbarem Wert, dass er theologisch doch so hervorragend gebildet war, so hervorragend argumentieren konnte. Das Problem selber war vielmehr, dass er bei all dem, was er bis zu diesem Punkt glaubte und wusste und tat, dass bei all dem Jesus nicht im Mittelpunkt seines Denkens stand. Und dass bei allem Eifer, der ihn trieb, auch bei allem religiösen Eifer, der ihn trieb, Jesus bei ihm nicht im Mittelpunkt stand. Er mochte rein äußerlich nach dem Schriftverständnis der Pharisäer ja sogar recht gehabt haben. Aber innerlich war er schon lange weit weg von dem, was Gott eigentlich von ihm wollte. Er hatte rein äußerlich diese Schriften und sagte, ich habe das alles befolgt nach der allerstrengsten Richtung unseres Glaubens. Und war doch weit entfernt von dem, was Gott eigentlich mit ihm vorhatte. Das Beispiel des Paulus zeigt uns, man kann sehr darauf Acht haben, dass in einer Gemeinde die richtige Lehre verkündet wird. Man kann wie Paulus zu einem leidenschaftlichen Vertreter von seinem eigenen Schriftverständnis werden. So glaube ich das, so habe ich es gelernt, so muss es richtig sein. Und dann manche Aussagen auch sehr vehement vertreten, einfach weil man ein Leben lang sich darin bewegt hat. Aber wenn es nicht die Liebe zu Christus ist und die Liebe zum Nächsten ist, die einen dabei treibt, ja, dann kann es sogar verkehrt werden. Wie furchtbar. Dann kann dieses so ernst gemeinte Schriftverständnis sogar verkehrt werden. Und wisst ihr, ich bin auch davon überzeugt, dass nun auch die Umkehrung dieser Aussage bis zu einem gewissen Punkt richtig ist. Wie weit muss man dann immer gucken? Ja, darüber können wir viel reden. Aber lasst mich das mal ausführen. Ich bin überzeugt davon, dass auch die Umkehrung dieser Aussage bis zu einem gewissen Punkt richtig ist. Ich glaube, wenn es dann aber wirklich die Liebe zu Christus ist und die Liebe zum Nächsten, die mich antreibt, dann können wir auch in Bezug auf manche theologischen Fragen ein sehr weites Herz bekommen. Wenn die Liebe stimmt, wenn es an dieser Stelle stimmt, wenn Christus im Mittelpunkt ist, wenn ich dem Nächsten dienen möchte, Jesus dem Nächsten weitergeben möchte, dann kann ich in Bezug auf manche theologischen Fragen auch an vielen Punkten ein weites Herz haben. Und dann ist es nicht so wichtig, wer hier recht hat und wie diese eine Stelle nun zu verstehen ist und was man mit dieser Stelle jetzt beweisen und nachweisen könnte. Wenn ich spüre, dass es die Liebe zu Jesus ist, die den anderen treibt, dann muss ich nicht in allen Fragen mit ihm einer Meinung sein. Und wir können trotzdem Seite an Seite gemeinsam für unseren Herrn Dinge tun und Gemeinde bauen und Menschen Gottes Liebe weitergeben. Das ist das, was wir in unseren Werten auch festgeschrieben haben. Es ist nicht die in allen Punkten gemeinsam als richtig erkannte Lehre, die uns hier zusammenbindet. Wir sehen manche Punkte unter uns unterschiedlich. Wir kommen aus ganz unterschiedlichen Glaubensrichtungen. Wir können über manche Dinge sprechen und mancher kann dieser oder jener Meinung sein. Aber wenn es Christus ist, der uns verbindet an dieser Stelle, dann können wir das, weil die Liebe in Christus uns zusammenschweißt. Die Frage ist einfach immer, worin suche ich meine Sicherheit? Worin suche und finde ich im Glauben meine Sicherheit? Suche ich sie in meinem Hauptsache richtigen Glauben und Schriftverständnis? Oder suche und finde ich sie in der Person Jesus Christus und in dem Wissen, dass er mein Leben ist? Dass er das Zentrum ist? Sehen wir, bei Paulus gibt es dann im Verlauf seines weiteren Lebens eine ganz interessante Entwicklung. Da achtet doch jetzt nochmal bitte mit mir darauf. Denn Eine ganze Zeit später sagt er in 1. Korinther 9 einmal Folgendes. Er sagt, um möglichst viele Menschen für Christus zu gewinnen, habe ich mich zum Sklaven aller Menschen gemacht. Damit ich die Juden für Christus gewinne, lebe ich wie ein Jude. Wo man alle Vorschriften des jüdischen Gesetzes genau befolgt, lebe ich auch danach, obwohl ich nicht mehr an sie gebunden bin. Denn ich möchte auch die Leute gewinnen, die sich dem Gesetz unterstellt haben. Bin ich aber bei Menschen unterwegs, die dieses Gesetz nicht haben, dann passe ich mich ihnen genauso an. Weshalb? Na, um sie für Christus zu gewinnen, natürlich. Das ist die Mittel. Das Gesetz und jetzt mit Gesetz oder ohne Gesetz und Schriftverständnis hier und Schriftverständnis, es ist alles zweitrangig. Es geht darum, damit ich auch sie für Christus gewinne. Wenn ich mit Menschen zu tun habe, die arm und rechtlos sind, dann begebe ich mich mit ihnen auf eine Stufe, um sie für Christus zu gewinnen. Ich möchte mich allen gleichstellen, um auf jede erdenkliche Weise wenigstens einige Menschen zu retten. Merken wir, wie flutschig, wie flexibel Paulus mit einmal werden kann, weil die Mitte für ihn feststeht. Auf wie viele verschiedene Leute und Glaubensrichtungen er sich einlassen kann, weil die Mitte für ihn feststeht. Paulus sagt hier also sinngemäß, und wahrscheinlich kennen wir diesen Ausspruch oder diesen Vers, ich bin den Juden ein Jude geworden und den Griechen ein Grieche. Die Hauptsache ist, die Leute verstehen mich, wenn ich von Jesus rede. Und Paulus sagt damit, meinen jüdischen Landsleuten gegenüber argumentiere ich vom jüdischen Glauben her. Natürlich, von der jüdischen Tradition her, denn damit können sie was anfangen, darin sind sie aufgewachsen, das hat sie ihr ganzes Leben lang begleitet. Da spreche ich von den Opfervorschriften in der Tora und dann mache ich ihnen deutlich, dass Jesus dieses ultimative Opfer gebracht hat. Dass sie diese Opfertiere nicht mehr brauchen, sondern dass Jesus dieses Opfer ja schon geleistet hat. Dann spreche ich von den alttestamentlichen Prophetien über den Messias, denn das kennen sie ja. Und dann zeige ich ihnen, dass Jesus von Nazareth dieser Messias ist, auf den sie immer gewartet haben. Das ist die Art, wie ich Juden begegne, sagt Paulus. Das können sie verstehen, das können sie nachvollziehen. Aber dann gibt es eine ganz interessante Stelle in Apostelgeschichte 17. Da lesen wir, dass Paulus auf einer seiner Missionsreisen einmal bei den Griechen in Athen ist und dort einen Altar sieht, der dem unbekannten Gott gewidmet ist. Und jetzt hat er keine Skrupel und nutzt genau das als theologischen Aufhänger, um zu sagen, ihr Griechen verehrt hier einen unbekannten Gott. Und ich sage euch heute, wer dieser Gott ist. Stellt euch mal vor, da hätte ein gläubiger Jude daneben gestanden. Wenn der das gehört hätte, der hätte sich nach seinem Schriftverständnis doch die Haare gerauft, wenn er denn noch welche gehabt hätte. Der hätte gesagt, Paulus, du argumentierst hier mit heidnischen Gottheiten. Das ist böse. Das ist doch gotteslästerlich Jahwe gegenüber. Das widerspricht doch all dem, was wir in der Schrift lesen. Es ist wieder die Schrift. Es gibt doch keinen Gott außer ihm. Und du fängst hier an, von diesem Götzenbild, von diesem heidnischen Gott, von diesem unbekannten Gott zu reden. Aber Paulus würde zu diesem Juden sagen, ey, entspann dich mal. Diese Predigt ist nicht für dich. Ich gebe dir die Erlaubnis, bei dieser Predigt die Ohren runterzuklappen. Du darfst weghören. Du darfst Pause machen. Du musst heute nicht in diesen Gottesdienst. Du musst dir diese Predigt nicht reinziehen. Ich gebe dir die Erlaubnis. Aber die Griechen sollten zuhören. Denn das ist die Sprache, die die Griechen verstehen. Den brauche ich nicht mit irgendwelchen jüdischen Opfergesetzen und Prophetien über den Messias zu kommen. Da verstehen die wieder nur Bahnhof. Da denken die, was will der? Opfertiere und Altäre und ach du liebes bisschen. Aber wenn ich zu ihnen über diesen Altar von dem unbekannten Gott spreche, dann hören sie vielleicht zu. Denn den kennen sie. Hier docke ich anderen etwas, was in ihrem Leben verankert ist. Und das dient mir dazu, dass ich ihnen Jesus präsentieren kann. Wisst ihr, ich finde das hochinteressant. Paulus kann seine theologischen Aussagen sehr weit dehnen. Da bekommt er plötzlich ein ganz weites Herz. Er kann sogar heidnische Götter als Argument anführen, wenn es darum geht, Menschen für Christus zu gewinnen. Ich frage mich, sind wir Christen von heute? Und ich muss auch fragen, sind gerade vielleicht wir freikirchlich geprägten Christen von heute, die wir ja so unser Bibelverständnis haben, sind wir nicht in der Gefahr, dass wir manchmal auch hier in einer Blase stehen? Dass wir zu sehr gefangen sind von unserem eigenen Verständnis, wie das alles zu sein hat? Und wo man alles genauso verstehen muss, wie wir es verstehen, um auf dem rechten Weg zu sein? Um auch ja die richtige Erkenntnis zu haben? Und gleichen wir Gläubigen von heute damit nicht manchmal viel zu sehr den Pharisäern der damaligen Zeit, weil wir immer nur alles aus unserer Perspektive betrachten? Das kann man doch so nicht sagen, das darf man doch so nicht meinen. Paulus ist viel entspannter. Und er konnte das aus einem Grund. Er konnte das, weil das Zentrum seines Glaubens nun dies war, auf das ich viele für Christus gewinne. Darum geht es. Jesus Christus ist für ihn nun der Mittelpunkt. Und alles, wirklich alles, muss sich an ihm messen lassen. Wisst ihr, ihr Lieben, wir könnten nun natürlich einfach zum nächsten Punkt übergehen. Und könnten sagen, so bis hierhin, das habt ihr jetzt hoffentlich irgendwie soweit memoriert und verstanden. Jetzt nehmen wir die nächste Frage. Ich glaube, diese Gedanken können uns schon noch ein Stückchen begleiten. Ich denke, wir sollten an dieser Stelle auf eine gewisse Art und Weise für heute Schluss machen. Denn ich glaube, hier gibt es noch einiges zum Nachdenken, hier gibt es noch einiges zu kauen. Das ist noch nicht alles so ganz verdaubar. Das ist noch nicht alles so ganz klar, dass wir jetzt irgendwie denken, wie in Jesus meine einzige Sicherheit, kann das wirklich funktionieren, kann das sein? Lass uns mit dieser Frage einmal auseinandersetzen für uns selber, vielleicht gerade in der nächsten Woche. Welche Stellung hat die Person Jesus Christus und welche Stellung hat mein erlerntes Bibelverständnis für mich? Und wer muss sich hier an wem messen lassen? Und ich glaube auch, diese Frage ist nicht einfach mal kurz in einer Predigt abgehakt, sondern sie ist es wert, darüber nachzudenken, darüber zu sprechen, dass wir sie ehrlich über längere Zeit in unserem Herzen bewegen. Möge unser Gott uns mit seinem Heiligen Geist darin leiten. Ich möchte schließen mit einem Text aus 1. Korinther 13. Da sagt der kluge Theologe Paulus, früher mal ein Pharisäer der allerstrengsten Richtung des jüdischen Glaubens. Wenn ich in den unterschiedlichsten Sprachen der Welt, ja sogar in der Sprache der Engel reden könnte, aber ich habe keine Liebe, so bin ich nur wie ein dröhnender Gong oder ein lärmendes Becken. Wenn ich in Gottes Auftrag prophetisch reden könnte, wüsste alle Geheimnisse und hätte alle Erkenntnis, aber ich hätte keine Liebe in mir, so wäre ich nichts. Die Liebe ist geduldig und freundlich. Sie ist nicht verbissen. Sie prahlt nicht. Sie schaut nicht auf andere herab. Liebe verletzt nicht den Anstand und sie sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie lässt sich nicht reizen und sie ist nicht nachtragend. Sie freut sich nicht am Unrecht, sondern sie freut sich, wenn die Wahrheit siegt. Liebe nimmt alles auf sich. Sie verliert nie den Glauben oder die Hoffnung. Und sie hält durch bis zum Ende. Die Liebe wird niemals vergehen.